Gnade sei mit euch, ihr Lieben, und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dritter Sonntag im Advent und der Text, der uns heute als Predigttext dient, ist aus dem Brief des Paulus an die Römer im 15. Kapitel. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung und ihr könnt gerne mitlesen. Verse 4 bis 13. Denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die heiligen Schriften geben uns Trost und ermutigen zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig wie aus einem Mund preist. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Denn ich sage euch, der Messias ist ein Diener der Juden geworden, um die Wahrhaftigkeit Gottes zu bezeugen. Er wollte die Zusagen bestätigen, die ihre Väter erhalten haben, und wollte, dass die Nichtjuden Gott für seine Barmherzigkeit ehren, wie auch geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Völkern, zum Ruhm deines Namens will ich Loblieder singen. An anderer Stelle heißt es, freut euch mit seinem Volk, ihr Völker alle. Und weiter, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, es kommt der Spross, der aus der Wurzel Isais hervorwächst. Er steht auf, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden sie hoffen. Möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Ich bete. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses dein Wort und wir bitten dich, dass du uns dieses Wort offenbarst, dass du durch deinen Geist bewirkst, dass es in unseren Herzen Wurzeln schlägt und gute Frucht bringt. Amen. Ja, ihr Lieben, wie lange ist eigentlich grünes Toastbrot haltbar? Wenn uns jemand diese Frage stellt, dann ist uns sofort klar, es ist ein Witz. Oder derjenige hat keine Ahnung von Lebensmitteln oder ist Bewohner einer Studenten-WG, der dringend das Essbare sucht. Wenn Toastbrot grün ist, dann ist das ein klares Zeichen von Schimmel und es sollte schleunigst in die Biotonne entsorgt werden. Ein Foto dazu. So sieht das aus. Als ich vor einigen Jahren im Urlaub war auf Bali, da wurde ich aber eines Besseren belehrt. Grünes Toastbrot kann sehr frisch sein. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, sofern vorhanden, kann noch in weiter Zukunft liegen. Da habe ich auch ein Bild dazu. Für uns Europäer ist das nicht wirklich nachvollziehbar, wie man Toastbrot grün färben kann, aber das balinesische Toastbrot wird wirklich mit Lebensmittelfarbe versetzt, weil das Auge ist ja bekanntlich mit und grün ist wirklich lecker. Ja, so geht es uns. Schon bei den einfachen Dingen wie der Toastbrotfarbe haben wir unsere klaren Vorstellungen. Genauso wie in allen anderen Lebensbereichen. Wir sind geprägt von unserer Kultur, von unserer Erziehung und natürlich unseren Erfahrungen. Und egal welchen Lebensbereich das erstmal betrifft, so wie wir die Dinge sehen und wie wir das einstufen, so ist es erstmal richtig. Grünes Toastbrot ist ungenießbar. VW baut saubere Diesel. Und Bayern München ist die beste Fußballmannschaft in Deutschland. Es braucht schon eine gute Begründung, wenn jemand das ganz anders einschätzt und uns vielleicht auch noch vom Gegenteil überzeugen will. Okay, bei der Frage nach genießbaren Lebensmitteln ist das jetzt nicht ganz so entscheidend. Aber es gibt natürlich wesentlich sensiblere Themen. Wenn wir dann auf jemanden treffen, der von seiner Meinung auch noch genauso überzeugt ist wie wir von unserer, dann fördert das nicht unbedingt die Harmonie. Und genauso ist das auch schon immer im Glauben. Paulus schreibt an die Gemeinden in Rom, und obwohl es den christlichen Glauben in dieser Stadt noch gar nicht so lange gibt, so circa 20 bis 25 Jahre, gibt es schon die unterschiedlichsten Vorstellungen und natürlich auch Festlegungen, wie Jesus zu verstehen ist, wie man an ihn glauben muss und was da die richtige Art ist. Und in Rom geht es da speziell um zwei Lager. Das sind die Juden und das sind die Heiden. Die Juden waren ja generell eine Minderheit in dieser damals schon Millionenstadt. Und viele von ihnen hatten Jesus als Messias erkannt. Das führte ein bisschen zu Streitereien unter den Juden, sodass der damalige Cäsar erstmal alle Juden aus der Stadt vertrieben hat. Die politische Lage war da sehr angespannt und es gab überhaupt keine Juden mehr in der Stadt. Erst unter dem neuen Kaiser durften sie wieder zurück und sahen sich nun einer Menge von Heidenchristen gegenüber. Die waren plötzlich überall in der Überzahl. Und auch sie glaubten an eigentlich ihren Jesus. Und welche Streitereien und Vorbehalte dies mit sich brachte, kann man sich ja vorstellen. Die Juden sahen in Jesus den Messias, der nach der Schrift her ihnen als Gottes Volk versprochen worden war. Und die Heiden wiederum sahen in Jesus den Retter und Erlöser, der generell für alle Menschen den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hatte. Zwei sehr unterschiedliche Ausgangspositionen und es war schwer bis unmöglich, den anderen in seiner Andersartigkeit, seiner Wahrnehmung und seiner Art der Gottesbeziehung anzunehmen und gemeinsam Glauben zu leben. Und Paulus versucht den Streithähnen die Augen füreinander zu öffnen. Seht her, ihr Heiden, Jesus ist ein Diener der Juden. Er ist der versprochene Messias. Die Juden haben diese Verheißung erhalten und Gott hat sein Versprechen gehalten. Dadurch wird Gottes Wahrhaftigkeit bezeugt und Gott wird groß gemacht. Seht her, ihr Juden, auch die Heiden, die bisher keinen Zugang zu Gott hatten, sind nun gerettet. Dass dies so geschehen soll, das steht ja schon in euren jüdischen Prophetien. Und anhand der Textstellen, die hunderte Jahre ja alt sind, beweist Paulus, dass Gott schon immer für alle Völker Interesse hegt und auch ihre Rettung geplant hat. Und nun ist mit Jesus dieser Plan aufgegangen und der Weg nicht nur für die Römer, sondern für alle Völker frei. Dadurch wird Gottes Wahrhaftigkeit bezeugt und Gott wird groß gemacht. Gott groß machen und ihm die Ehre geben. Gott und seinen Sohn Jesus Christus preisen. Dazu fordert Paulus die Römer auf. Und dazu sind auch wir aufgefordert. Aber nicht irgendwie jeder für sich. Er lässt die Partei nicht stehen und sagt, mach du deins, sondern einmütig, gemeinsam, wie aus einem Mund. Und in diesen Worten, in denen Paulus die Römer und uns eben dazu auffordert, wird auch deutlich, dass dies überhaupt kein Selbstläufer ist, sondern echt schwer fallen kann. Zu sehr ist unser Glaubensfokus auf uns selbst gerichtet. Zu oft kommt unser egoistisches Naturell auch in unserem Glauben zum Ausdruck und prägt unsere Vorstellungen und entscheidet darüber, was gut ist und wo ich mich einbringe. Was bringt mich voran? Was gibt mir etwas? Welcher Gottesdienst oder welcher Prediger gefällt mir? Diese Gedanken sind völlig normal. Ich habe ständig solche Gedanken. Und da muss es nicht mal um geistliche Fragen gehen. Schon die unterschiedliche Auffassung über den Kleidungsstil oder einfach die Spannung beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher Charaktere sorgt dafür Unmut. Und das kann sich so manifestieren, dass kleinste, eigentlich nebensächliche Sachen zu unüberwindlichen Hindernissen auf dem Weg zum gemeinsamen Gotteslob sind. Nun könnte man ja einwerfen, ja, das ist menschlich, so sind wir nun mal. Das ist voll und ganz richtig. Es ist durch und durch menschlich. Aber es ist eben nicht göttlich. Nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Der Anspruch Gottes ist, dass wir diese Hindernisse überwinden, den anderen sehen, in seiner Andersartigkeit, mit seinem ganz eigenen Zugang zu dem lebendigen Gott und meinetwegen auch mit seiner Vorliebe für grünes Toastbrot. Und das ist das Entscheidende für eine Gemeinschaft, damit Gott überhaupt erst groß gemacht werden kann. Solange wir unsere Maßstäbe an Veranstaltungen oder an die Geschwister legen, da finden wir immer etwas, was uns abstößt oder was uns zumindest verunsichert. Und deshalb soll Jesus unser Vorbild sein, in unserer Art, Dinge zu betrachten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie Jesus Christus uns angenommen hat und wen er sonst noch so alles angenommen hat. Wir lesen das in den Evangelien, dass es schon zu Jesu Lebzeiten immer wieder überraschend war, mit wem er alles zusammen am Tisch gesessen hat. Ohne Dresscode, ohne Knicke, ohne materielles Vermögen. Und das war oft damals schon ein Grund für Empörung. Und das hat sogar seine Jünger überrascht. Bei Jesus spielt es keine Rolle, ob jemand stark ist oder aber schwach ist. Bei ihm gibt es keine geschlossene Gesellschaft. Er nimmt mich an und er nimmt dich an, mit allen Fehlern. Und vielleicht bist du völlig anders als dein Bruder. Aber wenn du ganz genauso komisch wärst wie er, auch dann hätte Christus dich angenommen. Und wenn deine Schwester genauso bescheuert ist wie du, mit den gleichen Macken und Fehlern, Christus hätte sie angenommen. Christus ehren heißt, jeden einzelnen meiner Geschwister ehren, annehmen und in ihm Gottes Geschöpf sehen. Der Umkehrschluss ist, dass mit jeder Ablehnung, mit jeder Missachtung und Überheblichkeit Christus eben nicht geehrt wird. Hier bei uns ist es total wichtig, dass Gemeinde wächst. Da investieren wir eine Menge dafür. Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Gottesdienste glänzen, dass sie ansprechend sind. Und wir schauen da auch oft in andere Gemeinden, wie die das so machen. Und wir erarbeiten uns ein breites Spektrum an Musik, um das bieten zu können. Und damit auch die Versorgung nicht zu kurz kommt, gibt es Kirchenkaffee. Aber dies alles dient nicht automatisch dem Lob Gottes. Selbst mit dem attraktivsten und modernsten Programm, zu dem es natürlich spezielle Hochglanzflyer gibt, ist nicht sofort die Ehre Gottes gebucht. Erst unser Umgang miteinander, der von der Liebe Gottes geprägt ist, sorgt für echten Glanz. Wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen, wenn wir uns wertschätzen und bei unserem Zusammensein eine Atmosphäre von Achtung und Liebe spürbar ist, dann werden wir ein Licht sein in dieser Welt. Und das ist entscheidend. Gott loben und ehren. Das ist nicht nur einfach eine Aufforderung von Paulus, sondern das ist unsere Lebensaufgabe. Und Paulus wiederholt mit dieser Ermahnung nur das, was Jesus selbst als eines seiner letzten Gebote gegeben hat. Kurz bevor er gefangen genommen wurde, sagt er, man kann es lesen im Johannes 13, Vers 35, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir werden jetzt kaum den Kippschalter umlegen können und ab sofort haben wir perfekte Beziehungen und ein durchweg harmonisches Gemeindeleben. Vielleicht hast du dies oft schon probiert, versucht und resignierst, weil es dir so oft eben nicht gelingt. Es bleibt eine Herausforderung und wir sind da zwingend auf Gottes Hilfe angewiesen. Also, was hilft uns dabei? Paulus nennt die Quelle, die Trost geben wird. Wenn wir scheitern, und er nennt die Quelle, die uns Mut zum Durchhalten geben wird, die Heiligen Schriften. Das gilt nicht nur für die Unstimmigkeiten mit Geschwistern oder in der Gemeinde, sondern generell für alle Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, in denen wir Mut und Motivation nötig haben. Denn aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sollen wir lernen. Die Heiligen Schriften geben uns Trost und ermutigen zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Das Wort Gottes lesen, um zu begreifen, was Gottes Wille ist. Gott spricht durch sein Wort. Das sagt ja schon der Begriff Wort Gottes. Und es ist entscheidend für unser Miteinander, dass wir uns in diesem Wort auskennen, damit wir die Dinge, die um uns geschehen, einordnen können, damit wir einander verstehen können in unserer Unterschiedlichkeit. Und die Bibel, das Wort Gottes, fordert uns auf, dass wir unsere Blickrichtung ändern. Weg von uns und unseren Ansprüchen. Weg von unseren festgefahrenen Meinungen und Vorstellungen. Und weg von unseren Schubladen, in die wir so gerne und schnell unsere Geschwister verteilen. Ändern wir unsere Blickrichtung auf Christus. Der Blick auf ihn als Herrn und Erlöser wird uns verbinden. Und wenn heute hier jemand da ist, mit dem du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst, weil er dich mit seinen Ansichten oder mit seinem Auftreten schon immer genervt hat, Selbst wenn du verletzt bist und meinst, das Recht zu haben, ihn zu missachten, dann ändere deine Blickrichtung. Gott hat ihn oder auch sie in diese Gemeinde gestellt. Er ist ein rechtgültiges Kind Gottes, weil Christus ihn angenommen hat, genau wie du. Wie können wir den ausschließen, den Christus hier mit eingeschlossen hat? Geh diesen Schritt. Mach das ganz praktisch, gleich nach dem Gottesdienst. Geh hin, bekenne deine Gedanken, redet über die Situation und betet zusammen. Und ändert gemeinsam euren Blick auf Christus. Weg von uns hin zu Christus. Das ist natürlich nicht unbedingt einfach, aber das ist ein entscheidender Schritt, um Gott die Ehre zu geben. Gemeinsam Gott groß machen und gemeinsam im Glauben wachsen. Amen. Als Kanzelsegen möchte ich noch den Vers 13 euch mitgeben. Möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Amen.